Es war vor ungefähr 7 Jahren, da bin ich mit meiner Klasse auf Klassenfahrt gefahren. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wo ihr damals auf Klassenfahrt gefahren seid? Also für mich war das immer eine tolle Erfahrung. Ich bin super gerne auf Klassenfahrt gefahren. Und auf diese eine Klassenfahrt, da habe ich mich ganz besonders drauf gefreut. Der Grund war, wir sind nach Saalbach gefahren. Ich weiß nicht, wer von euch kennt Saalbach in Österreich? So ein bisschen. Es hieß Skifahren. Wir waren dort auf einer Hütte mitten in den Bergen, der Traum von jedem Skifahrer. Du konntest aus dem Haus rausgehen, du hast deine Skier angeschnallt und direkt losfahren. Es war traumhaft. Ich habe es geliebt. Aber was ich damals nicht wusste, war, dass diese eine einzige Klassenfahrt mein Leben für mindestens 4 Jahre drastisch verändern würde. Auf der Klassenfahrt habe ich angefangen, aus welchem Grund auch immer, es ist bis heute unklar, Gedankenprobleme zu bekommen. Ich habe angefangen, Zwangsgedanken zu bekommen und daraus hat sich entwickelt, dass ich auf diese Gedanken körperlich reagiert habe. Da habe ich irgendwie mit den Augen so gemacht oder ganz laut gerufen, weil ich mit diesen Gedanken nicht mehr klargekommen bin, die in meinem Kopf gewesen sind. Und mich hat es Jahr für Jahr begleitet und in der Öffentlichkeit habe ich es immer versucht, ein bisschen zu unterdrücken, damit nicht meine Freunde oder Bekannte merken, was für ein Problem ich innerlich habe. Und ich habe mit Hunderten von Menschen gesprochen, also nicht Hunderte, aber ich habe mit sehr vielen Menschen gesprochen. Unter anderem saß auch Olaf Schröer bei mir im Kinderzimmer, hat ein Absagegebet gesprochen. Wir haben wirklich alles ausprobiert und es ging nicht weg. Es ging nicht weg. Und ich kann mich erinnern, ich hatte immer über meinem Schreibtisch so eine Wand aus Metall. Und da habe ich mit so einem Stift immer diese Wand in so 4 Teile unterteilt. Und auf jeden Teil habe ich am Ende des Jahres oder am Anfang des nächsten Jahres ein Ziel für mein Jahr geschrieben. 4 Ziele für mein Jahr. Und ich kann mich gut erinnern, oben links oder oben rechts, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, stand mindestens 2 Jahre lang dieses Ziel, frei zu werden von meinen Gedankenproblemen. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber am Anfang vom Jahr denkt man sich, man hat ein ganzes Jahr Zeit. Das ist schon viel Zeit. Ein Jahr ist schon viel Zeit. Und dann geht das Jahr so zur Hälfte und denkt, ja, noch ein halbes Jahr habe ich Zeit. Und dann geht das Jahr zu Ende und man merkt, ich habe nichts erreicht. Es ist nicht besser geworden, wie am Anfang vom Jahr. Und das über Jahre hinweg. Irgendwann fragt man sich, muss ich irgendwie generell anfangen, damit leben zu lernen? Was passiert mit mir in der Zukunft? Werde ich jemals fähig sein, eine Beziehung zu haben oder zu heiraten? Was man ja sich als junger Mensch immer so fragt. Und dann haben wir uns irgendwann, sehr spät, aber irgendwann haben wir uns entschieden, professionellere Hilfe zu holen. Ich hatte dann einen Coach, der mich über ein halbes Jahr begleitet hat. Und dann ging dieses Kernproblem, was ich hatte, war innerhalb von 2 Wochen weg. Es war ein Wunder für mich. Und in dieser Zeit, die ich dadurch erlebt habe, habe ich manche Dinge gelernt, wo ich den Eindruck habe, dass die heute in unseren Gemeinden häufig vertreten sind. Und ich möchte heute mit euch über diese Dinge sprechen, die ich in dieser Zeit gelernt habe. Wenn ich mit jungen Menschen spreche, dann erlebe ich häufig ein Phänomen, ich hoffe, ihr könnt es alle sehen, dass wenn wir das Glaubensleben mal als mathematischen Graphen aufzeichnen, dann sieht es häufig ungefähr so aus. Ja, ich mache das mal so ganz grob, irgendwie so. Ja, da sind vielleicht Sabbate, da sind Jugendgottesdienste, da sind irgendwie Veranstaltungen oder so, da geht's einem gut, da fühlt man sich, dass Gott einen liebt, da fühlt man sich angenommen, da denkt man, ja, irgendwie bin ich doch errettet vielleicht. Und dann kommt man nach Hause, da sind die Freunde, da ist der Alkohol, da ist vielleicht auch irgendwie Partys, Feten, alles Mögliche. Und dann verliert man Gott wieder so aus dem Auge. Und dann fragt man sich, ja, ist Gott wirklich bei mir? Liebt mich Gott wirklich? Bin ich wirklich errettet? Und ganz ehrlich, in meinem Leben ging das immer so. Auf und ab, emotionale Achterbahn, könnte man sagen. Und dann habe ich mit meiner Mutter darüber gesprochen und die hat gesagt, na, nicht nur jungen Menschen geht das so. Das geht auch Erwachsenen so. Und ich dachte mir so, ja, Amen, cool, dann passt es vielleicht, das mal so zu so einem Predigtthema zu machen. Und wenn ich in die Bibel schaue, dann hat man ja manchmal den Eindruck vielleicht, wenn man oberflächlich schaut, dass der ideale Graph irgendwie sowas wäre. Man startet irgendwo und dann lebt man mit Gott und es wird immer besser, immer schöner, man kriegt eine immer tiefere Beziehung. Und ich habe das mal so gepredigt in der Gemeinde und danach kam eine Person zu mir und hat gesagt, na, das ist nicht ganz richtig, so müsste es richtig sein. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Und dann dachte ich mir, na, das ist auch nicht ganz richtig, oder? Wenn ich so in die Bibel schaue, gibt es schon auch mal richtig tiefe Tiefs, oder? Aber was mir aufgefallen ist, dass es keine emotionale Achterbahn in der Bibel ist. Ja, es gibt tiefe Tiefs, wo die Menschen sich von Gott verlassen fühlen. Wir können bei Elia schauen, wo er nicht mehr weiß, wo Gott ist, wo sein Leben überhaupt noch einen Sinn macht. Aber sie passieren nicht so häufig, oder? In der Regel gehen die Menschen voran mit Gott, die Beziehung wird tiefer mit Gott und sie wächst vor allem und sie bleibt nicht auf einer Linie im Durchschnitt. Und wir wollen uns heute anschauen 5 Punkte, die mir geholfen haben, von diesem Graphen zu diesem Graphen zu kommen. Zumindest im Durchschnitt, wie gesagt, okay? Und ich habe es das E, G, B, G, S des geistlichen Lebens genannt. Und ja, ich bin gespannt, was wir da heute gemeinsam entdecken werden. Lass uns mal aufschlagen, einen Text aus dem 5. Mose. 5. Mose und da Kapitel 30. 5. Mose, Kapitel 30 und dort die Verse 19 bis 20. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst, denn das ist das Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage, die du zubringen darfst in dem Land, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Was Gott hier macht, ist, dass er dem Volk beides vorlegt. Er sagt ihm auf der einen Seite, das bedeutet es, wenn du dich für mich entscheidest, und dann sagt er ihm alles, was die Folge davon sein wird, und dann sagt er ihm, aber wenn du dich gegen mich entscheidest, dann passiert das. Und dann er legt ihnen alles vor, was passiert, wenn sie sich gegen ihn entscheiden. Und jetzt am Ende dieser Phrasen, wo das hin und her geht, sagt er, entscheide dich. Ich habe dir beides vorgelegt, ich habe dir beides gezeigt und jetzt triff eine Entscheidung. Und ich glaube, dass der erste Punkt, um im Leben Konstanz reinzubekommen, es ist, eine Entscheidung zu treffen. Ui. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen grob entziffern. Es ist wichtig, eine Entscheidung zu treffen. Bei mir, als ich meine Gedankenprobleme hatte, kam es häufig vor, dass ich abends an meinem Bett gekniet habe und gebetet habe, weil ich nicht einschlafen konnte. Abends, wenn alle anderen Stimmen leiser werden, da werden die inneren Stimmen manchmal umso lauter. Und ich konnte nicht schlafen, weil es mich so beschäftigt hat, regelmäßig. Und dann habe ich gebetet und habe gedacht, Gott, es ist doch dein Wille, dass du es mir wegnimmst. Warum nicht? Warum passiert hier nichts? Warum wird es nicht besser? Und in diesen Momenten musste ich mich dazu entscheiden, für Gott, bei Gott zu bleiben und mit ihm zu leben, auch wenn es sich äußerlich nicht so angefühlt hat, als dass er da gewesen ist. Ja, ich habe mich entschieden, bei Gott zu bleiben und ich habe aufgehört zu beten und es ist nicht besser geworden. Es ist nicht anders geworden, nicht jedes Mal. Aber ich habe gesagt, ich treffe eine Entscheidung und ich bleibe bei Gott, egal wie die ganze Geschichte ausgeht. Und das hat mir eine Konstanz ins Leben gebracht. Und ich finde es spannend, dass in Vers 20 steht, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Liebe, Gehorsam, Anhängen. So simpel, oder? Und doch irgendwie so schwer. Wir wollen uns gleich im weiteren Verlauf noch ein bisschen anschauen, was das bedeutet. Und am Anfang habe ich mich immer gefragt, naja, wenn Gott hier Liebe vorschreibt, wie kann das denn funktionieren? Also ich bin jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren in einer Beziehung und Liebe vorzuschreiben, das funktioniert nicht. Das ist mindestens eine Sache, die ich gelernt habe in dieser Zeit. Aber er sagt, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, anhängst und gehorsam bist, das ist eine Entscheidung, die man trifft. Lieben ist ein Tu-Wort, habe ich gemerkt. Wenn man Liebe nicht pflegt, wenn man nicht dieses Tu-Wort lieben tut, das muss ich euch vermutlich nicht sagen, dann funktioniert es nicht. Und er sagt, ihr trifft die Entscheidung, mich zu lieben. Trifft diese Entscheidung, diese Schritte zu gehen, die Liebe bedeuten. Und wir schauen uns jetzt noch an, was es bedeutet. Den nächsten Schritt, den ich gehen möchte, ist Glauben und Vertrauen. Und Glauben, genau, Glauben. So simpel. Wir lesen den Text, Hebräer 10. Hebräer 10 und dort den Vers 38. Hebräer 10, Vers 38. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben, doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Ich finde diesen Begriff des Glaubens irgendwie spannend. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Was bedeutet Glauben? Ich glaube, es ist so simpel. Es bedeutet, Gott einfach zu glauben. Ja, glauben wir, wenn Gott in der Bibel sagt, dass er uns liebt? Glauben wir das, auch wenn es sich nicht so anfühlt? Glauben wir, dass Gott, wenn er sagt, dass er immer bei uns ist, dass er auch wirklich bei uns ist? Glauben wir, dass wenn Gott sagt, dass er eine Lösung für unsere Probleme hat, dass er die auch wirklich hat? Ich musste 4 Jahre lang warten, bis er mir diese Lösung gegeben hat. Aber er hatte sie gehabt. Und es hat sich gelohnt zu warten. Glauben wir, wenn Gott zu uns sagt, dass wir wunderbar gemacht sind, dass wir wunderbar gemacht sind? Oder versuchen wir nicht doch ein bisschen an uns rumzubasteln und hier was zu verändern und da was zu verändern, dass wir doch irgendwie noch ein bisschen besser werden? Glauben wir, wenn Gott in der Bibel sagt, wie wir mit anderen Menschen umgehen sollen, dass es wirklich der gute Weg ist, so mit anderen Menschen umzugehen? Machen wir das auch? Glauben wir das, was da steht? Ich glaube, es würde sich einiges in unserem persönlichen Leben verändern, wenn wir glauben würden, was in der Bibel steht. Wenn wir es wirklich glauben würden. Und ich glaube, dass diese ersten beiden Punkte wichtig sind, um generell Konstanz ins Leben zu bekommen. Ich werde gerade angerufen, was ist da denn los? Na gut. Und dass die nächsten drei Punkte wichtig sind, um Wachstum im Leben zu bekommen. Lass uns mal einen Text lesen. Im 2. Mose 33 und dort Vers 11. 2. Mose 33 und dort Vers 11. 2. Mose 33 und dort Vers 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte wieder ins Lager zurück, aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Das bedeutet für mich Glauben. Das bedeutet für mich Glauben, mit Gott zu reden wie mit einem Freund, oder? Die nächsten beiden Punkte habe ich mit Bibel und Gebet betitelt. Ich glaube, dass Kommunikation immer was Beidseitiges ist. Ja, in der Bibel spricht Gott zu uns und im Gebet sprechen wir mit Gott. Es funktioniert nicht eins ohne das andere. Ich habe es euch schon gesagt, ich bin seit ungefähr anderthalb Jahren jetzt in einer Beziehung und wie ihr vielleicht merken könnt, bin ich ein Mensch, der sehr gerne redet. Ich bin ein Mensch, der kann den ganzen Tag reden. Und spätestens in der Beziehung habe ich gemerkt, dass das nicht immer von Vorteil ist. Ja, wenn man so ab und zu mal ein bisschen Zeit gehabt hat, wir sind auch Wochenends viel unterwegs, ja, dann haben wir uns ein bisschen Zeit genommen. Und wenn man dann die ganze Zeit geredet hat und sich am Ende gefragt hat, naja, und wie hast du eigentlich den Tag empfunden? Das war ungünstig, habe ich gemerkt. Und da musste ich was verändern. Ja, es geht nicht nur ums Reden, es geht auch ums Zuhören. Und wenn man anfängt zuzuhören, dann fühlt sich das plötzlich so viel besser an, weil man plötzlich die Person wahrnimmt, weil man weiß, wie es der Person wirklich geht, weil man weiß, wie die Person die Sachen wahrgenommen hat, gefühlt hat, andere Perspektiven sieht. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir mit Gott mehr wie in so einer WG zusammenleben, vielleicht so eine Zweck-WG, ja, es ist irgendwie doch gut, einen Gott zu haben, eine Absicherung zu haben, als in so einer wirklich gut funktionierenden Beziehung, oder? Lass uns mal noch einen Text lesen in Markus 1. Vers 35 bis 38. Markus 1. Verse 35 bis 38. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er, gemeint ist Jesus, auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Und er spricht zu ihnen: Lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Hier in diesem Text finden wir drei Dinge, die ich sehr spannend finde. Punkt Nummer eins ist, dass Jesus sich Zeit genommen hat, am Morgen, um mit seinem Vater Zeit zu verbringen. Und wir sehen am Text davor, dass es vermutlich abends sehr spät geworden ist. Er hat dann noch viele Menschen geheilt. Es wurde vermutlich ein langer Abend und trotzdem hat er sich morgens die Zeit für Gott genommen. Ich muss ehrlich sagen, früher war ich da immer sehr akribisch und mir war es immer sehr wichtig, morgens früh aufzustehen und die Bibel zu lesen. Manchmal war es ein bisschen zwanghaft, das gebe ich ehrlich zu. Und in letzter Zeit habe ich gemerkt, oh, es wird abends später, dann wird es morgens später und wenn ich morgens spät aufstehe, nee, dann habe ich auch keine Lust mehr auf Bibel lesen häufig oder dann mache ich das so kurz. Aber so wirklich, wirklich schön ist es für mich nicht. Und ich finde es spannend, dass Jesus die Beziehung zu seinem Vater manchmal wichtiger gewesen ist als der eigene Schlaf. Und ich finde es auch spannend, dass hier in dem Text steht, dass es heißt, jedermann sucht dich. Jesus war ein viel beschäftigter Mann. Da sind morgens schon die Menschen, bevor es überhaupt hell geworden ist, zu ihm gekommen. Vielleicht prasseln morgens schon die E-Mails auf unser Smartphone, noch bevor wir irgendwie auch wach geworden sind. Ja, und es ist so viel zu tun am Tag. Und trotzdem hat er sich die Zeit genommen mit seinem Vater. Und als ich Kind war, ich habe mich da gestern erst wieder mit meiner Mutter drüber unterhalten, als ich Kind war, habe ich häufig die Pastoren gehört, die gesagt haben, ja, morgens, ich mache 2,5 Stunden Andacht oder dies und jenes. Und mich hat das so unter Druck gesetzt. Weil ich immer gedacht habe, boah, ich bin nicht so gläubig wie du, weil ich weniger lese. Aber ich wusste nicht, wie soll man diese Menge an Zeit füllen. Und irgendwann ist mir aufgefallen, ey, Gott hat mehr davon, wenn ich 5 Minuten jeden Morgen ernsthaft mit meinem Herzen das Bedürfnis habe, Zeit mit ihm zu verbringen, Bibel lese, einen kurzen Text bete, ihm meinen Tag vorlege, über meine Bedürfnisse spreche, als wenn ich mich zwanghaft stundenlang versuche zu kasteien, um irgendwie Menge zu machen. Und vielleicht ist es ein Anfang, dass wir dass wir anfangen, lieber wenig Zeit zu investieren, regelmäßig jeden Morgen intensiv und ernsthaft zu Gott kommen, als irgendwie in irgendwelchen Mustern zu verfallen, die irgendwie zwanghaft sind und eigentlich auch nicht wirklich Freude machen. Und den dritten Punkt, den ich in dem Text sehe, ist, dass nachdem er diese Zeit mit Gott verbracht hat und die Jünger zu ihm gekommen sind, er gesagt hat, lasst uns in die umliegenden Orte gehen. Er wusste, was an dem Tag dran war. Er wusste, was heute zu tun war. Er ist nicht in Mustern verfallen, in irgendeinem Arbeitsdrang. Es war für ihn jeden Morgen eine neue Ausrichtung. Was ist heute dran? Ich frage mich, was würde sich verändern, wenn wir Gott unsere Termine vorlegen würden? Wenn wir ihm sagen würden, Gott, was ist dir in diesem Termin heute wichtig? Worauf soll ich da achten? Kannst du mir da Weisheit geben? Was ist da wichtig? Worauf soll ich hier achten? Muss ich das wirklich machen heute? Ich glaube, es würde sich einiges verändern, auch in unserem Umgang zwischenmenschlich, wenn wir Gott mehr noch in unseren Alltag mit integrieren würden. Und ja, wenn wir in der Bibel lesen, dann kann es auch passieren, dass uns manchmal Dinge auffallen, die uns erstmal nicht so gefallen. In einer Beziehung, habe ich jetzt selber erlebt, da redet man ja miteinander. Und dann ist der andere manchmal wie so ein Spiegel und sagt, sag mal, warum machst du die Dinge eigentlich so, wie du sie da machst? Warum redest du so mit deinen Eltern? Und dann merkt man so, oh ja, da sind so ein paar Sachen, die laufen nicht so gut in meinem Leben. Die müsste ich vielleicht verändern und das tut manchmal richtig weh. Und so ist es in der Bibel auch manchmal. Wir lesen und wir merken, oh, da gibt's was, das könnte ich verändern. Da möchte Gott, dass ich es anders mache, weil es mir besser tut. Und das tut weh. Und ich glaube, wenn wir Bibel lesen, dann müssen wir diese Offenheit und diese Bereitschaft haben, uns auch verändern zu lassen, auch Dinge anzugehen. Und mir ist es neulich passiert, ich bin in diese Falle getappt. Ich habe so ein bisschen zu Gott gesagt, Gott, ich bin jetzt schon so lange Christ. Also ich glaube, da gibt's nicht mehr viel, was man verändern könnte. Ganz ehrlich, ich glaube, Gott, ich glaube, ja, vielleicht so ein paar Kleinigkeiten, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das gut. Und dann habe ich gesagt, Gott, naja, du weißt es ja besser, bestimmt gibt's da noch irgendwas. Und da gab's noch einiges, glaub mir. Da gab's noch vieles, was man verändern konnte. Und ich habe mir gemerkt, ja, ein bisschen mehr Demut wäre da vielleicht angebracht. Christsein bedeutet Christsein in jedem Lebensbereich. In jedem Lebensbereich. Wie fülle ich meine Freizeit? Wie, ja, was esse ich? Wie rede ich mit anderen Menschen? Wie ist mein Umgang? Welche Arbeit mache ich? Wie fülle ich meine Freizeit, habe ich schon gesagt. Christsein bedeutet Christsein in jedem Lebensbereich. Und der letzte Punkt, den ich aufschreiben möchte, ist eigentlich ein Punkt, den ich nicht aufschreiben müsste, weil ich glaube, dass er automatisch resultiert, wenn wir alle anderen Punkte umsetzen. Und der bedeutet, das ein Segen zu sein. Ich glaube, wenn wir diese Punkte hier oben umsetzen, dass wir automatisch ein Segen sind. Warum glaube ich das? Als ich frei geworden bin von meinen Gedankenproblemen, war ich so begeistert davon, dass ich unbedingt jeden Menschen, der das gleiche Problem hat, helfen wollte. Ich konnte es nicht wirklich, aber ich wollte ihnen helfen. Ich habe so gebrannt innerlich, anderen Menschen zu erzählen, wie ich frei geworden bin und was für eine Dankbarkeit mich da erfüllt hat. Dass Gott in meinem Leben für mich das Unmögliche möglich gemacht hat. Die Ängste, die ich hatte, keine Beziehung zu haben, nicht heiraten zu können, die sind weg. Ich lebe seit, wie gesagt, anderthalb Jahren in der Beziehung. Das ist für mich das größte Zeugnis in meinem Leben, was Gott bei mir gemacht hat. Und ich glaube, wenn wir wirklich erfahren haben, was es bedeutet, Jesus zu lieben, dann müssen wir niemanden hören, der uns sagt, ja, aber mach auch brav Mission. Dieses Unwort Mission, wo wir doch immer so viel Angst vor haben, von Tür zu Tür zu gehen. Wir sehen die Zeugen Jehovas und wir denken, Hilfe, muss ich mich jetzt auch irgendwo an den Bahnhof stellen und Traktate verteilen oder so. Was bedeutet denn Mission? Mission bedeutet doch nichts anderes als, ich habe hier was erlebt und ich möchte es dir nicht vorenthalten, oder? Das bedeutet, ich habe diese Freiheit erlebt in Christus und ich möchte nicht, dass mein Bruder, meine Eltern, meine Freunde, dass sie das nicht auch erleben dürfen. Ich möchte, dass sie auch diese Schönheit im Glauben haben. Für mich ist Segen eine natürliche Folge, wenn wir wirklich Beziehung im Alltag leben. Zum Abschluss möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen. In der Zeit, wo ich das Coaching gemacht habe, wir konnten das Coaching leider nicht von der Krankenkasse bezahlen lassen, weil es ein privater Coach gewesen ist. Dementsprechend hat es relativ viel Geld gekostet. Und in dieser Zeit bin ich abends, Samstagabends mit dem Auto von der Marienhöhe nach Hause gefahren. Und es war noch nicht spät, ich war aber ziemlich müde. Und dann bin ich am Steuer eingeschlafen und gegenüberliegend auf der anderen Fahrbahnseite in die Leitplanke gerast. Das Auto war ein wirtschaftlicher Totalschaden, komplett Schrott. Mir ging es zum Glück gut. Und wie meine Eltern mit dieser Situation umgegangen sind, hat mir gezeigt, wie Gott mit uns umgeht, wenn wir Fehler machen. Ich habe in dieser Zeit, in diesem halben Jahr, sehr, sehr viel Geld gekostet. Das Auto war kaputt, wir mussten ein neues kaufen. Das Coaching, wie gesagt, hat auch sehr viel Geld gekostet. Und meine Eltern haben mir nie vorgehalten, wie viel ich kosten würde, sondern sie haben das Coaching sogar noch verlängert, damit es mir noch besser geht. Ich habe danach, immer wenn ich ins Auto gestiegen bin, nicht ein bisschen Misstrauen von meinen Eltern entgegenbekommen. Sie haben mir immer noch genauso stark vertraut wie vorher, auch wenn sie wissen, dass ich wirklich immer und überall schlafen kann. Und ich denke mir, so geht Gott auch mit uns um. Ja, wir machen Fehler und es wird auf diesem Weg nicht ausbleiben, dass wir Fehler machen. Aber Gott hält sie uns nicht vor. Er hält uns nicht vor, was wir anders machen könnten, was wir besser machen könnten, warum wir eigentlich so schlecht sind, wie wir gerade sind, sondern er hält uns die Hand in und hebt uns wieder hoch. Jedes Mal, egal wie häufig es passiert, jedes Mal. Und so möchte ich euch einladen, diese Woche euch einen Punkt rauszusuchen, einen Punkt. Und da zu sagen, den möchte ich diese Woche in Angriff nehmen. Vielleicht ist es, dass wir jeden Morgen anfangen zu beten, dass wir jeden Morgen anfangen, in der Bibel zu lesen. 5 Minuten früher. Dass wir eine Entscheidung treffen, uns nicht so viel auf unseren Emotionen zu verlassen, sondern auf Gottes Wort zu vertrauen, auf Gott zu vertrauen. Dass es vielleicht eine Entscheidung ist, dass wir anfangen, in unserem Arbeitsleben, in unserem Arbeitsalltag, unseren Glauben nicht mehr unter den Teppich zu kehren, nicht mehr so versuchen, so einen Deckmantel drüber zu machen, sondern zu zeigen, ja, ich bete vielleicht vor dem Essen. Ja, mir ist mein Glaube wichtig und es macht Freude, zu glauben. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott einiges in unserem Leben verändern kann, wenn wir anfangen, unsere Beziehung mit ihm wirklich ernst zu machen. Amen. Wir wollen beten. Unser lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute hier zusammen sein können, dass wir heute uns anschauen könnten, was du dir auch für unser Leben wünschst. Und ich möchte dich bitten, dass du auch in der neuen Woche bei uns bist. Herr, du siehst unsere Probleme, unsere Traurigkeiten, du siehst aber auch unsere Freuden und das, was uns fröhlich macht. Herr, so bitte ich dich, dass du in allem bei uns bist und dass wir dir jeden Tag näher kommen und gemeinsam mit dir einfach auch anderen Menschen davon erzählen, was uns begeistert. Ich danke dir dafür in deinem Namen. Amen.